Wunderschönen guten Abend. Ich darf Sie im Namen des Ö1 Kunstradios begrüßen zu der Veranstaltung Stadthören, das wir gemeinsam mit dem Tarif Stadtmagazin für Stadtforschung, Magazin für Stadtforschung, gemeinsam machen im Rahmen des Urbanize Festivals. Und ich freue mich sehr, dass doch viele den Weg trotz Regens hierher gefunden haben. Ich fasse mich kurz. Ich übergebe dann an die Elke Raut, Festivalmacherin von Urbanize. Kurz was Organisatorisches. Wir machen nach der Diskussion eine kurze Pause von einer Viertelstunde. Und es wird draußen rechts, die stiegen wieder rauf, Softdrinks geben in der PET-Flasche, damit man sie auch mit hereinnehmen kann, um den weiteren Abend zu genießen. Und ich greife jetzt auch gleich die Gelegenheit, mich zu bedanken, einerseits beim Tarif, natürlich bei allen Anwesenden am Podium, bei dem Sam Auwinger im Speziellen, der wird nachher eine Kunstradioproduktion noch präsentieren, beim Team des Radiokulturhauses und bei unserer ORF-Technik. Und jetzt wünsche ich einen schönen Abend und übergebe an die Elke.
Dankeschön. Ja, hallo, ebenfalls herzlich willkommen hier bei diesem weiteren, jetzt weiß ich gar nicht wie vielten Tag, ich glaube wir sind bei Tag 5 oder 6 des Festivals gelandet, die Tage verschwimmen gerade ein bisschen. Wir freuen uns auch sehr hier zu sein, besten Dank an das Kunstradio und auch an das Radiokulturhaus. Ich denke, es hätte kaum einen besseren Ort geben können, um das Thema Stadthören hier in Diskussion und danach auch als Hörbeispiel mit dem Stück von Sam Auwinger zu bearbeiten und zu diskutieren. Der RIF, Verein für Stadtforschung, ist der Veranstalter dieses Festivals. Wir geben, die meisten von Ihnen kennen uns wahrscheinlich über unsere Zeitschrift, die gerade angesprochen worden ist. Wir sind, also machen ein interdisziplinäres Urbanismusmagazin international, das in fast allen Ausgaben ein Schwerpunktthema hat. Und das Thema Stadthören hat uns schon einmal beschäftigt, nämlich mit der Ausgabe April bis Juni 2007. Die gibt es dann hinten auch am Büchertisch zum Durchblättern und auch zum Kaufen, wenn man sich näher dann mit dem Thema noch auseinandersetzen will. Schwerpunktredakteur damals war der Peter Peyer, den wir hier auch am Podium haben. Also es freut mich auch sehr, dass sich die Wege jetzt wieder so kreuzen. Und ja, ich denke, Stadt und dieser Zugang zur Stadt auch über das Hören, über die Akustik, über Klangräume, passt sehr gut zu der Tätigkeit grundsätzlich von der RIF, beziehungsweise wie wir an das Thema Stadt herangehen, nämlich möglichst vielfältig aus möglichst vielen Richtungen. Das Urbanize Festival, das sage ich jetzt noch ganz kurz, geht weiter bis am Sonntag. Es gibt also noch einige Veranstaltungen, wo wir den urbanen Raum verhandeln. Programme gibt es ebenfalls hinten und ich bedanke mich bei Ihnen für das Kommen trotz dieses schrecklichen Wetters und auch beim Podium, dass Sie alle Zeit gefunden haben, unserer Einladung zu folgen und freue mich gemeinsam mit Ihnen auf einen spannenden Abend. Dankeschön.
Ich habe noch zwei Sachen vergessen zu sagen. Nach der Veranstaltung, ganz zum Schluss, können wir alle noch ins Kulturcafé gehen, das auch extra noch offen haben wird, falls noch jemand Lust hat auf einen Drink. Und das Ganze wird auch ins Internet gestreamt über Bild und Ton auf kunstradio.at und den Webstream betreuen Jutta und Matthias Strohmeier. Und dort wird es dann auch eine Dokumentation geben, falls nochmal nachgehört werden muss. Aber jetzt bitte.
Guten Abend, Hans Kreuz, Stadthören. Warum kann es wichtig sein? Ein eher vernachlässigtes Thema in der Architektur oft ist das Hören, denkt man so. Wir haben vorher gesprochen mit dem Peter Peyer, so ungefähr Mitte der Nullerjahre ist es aufgetaucht, dass man in der Architektur und in Verbindung mit Akustikern beschäftigt, wie Räume gestaltet werden könnten. Historisch gesehen gibt es da eigentlich kaum Nachweisbares, dass es vorher schon Rücksicht auf Akustik in der Architektur gegeben hat. Stimmt das? Könntest du kurz erzählen, wie das historisch so vor sich gegangen ist?
Also, dass man gar nie Rücksicht genommen hat auf die Akustik, würde ich es natürlich so nicht behaupten. Es geht um eine wirklich absichtsvolle akustische Behandlung unserer Umwelt und in einem breiten gesellschaftlichen Rahmen. Und glaube ich, das ist das Phänomen, das du angesprochen hast, das also hier zutage tritt.
Wir hören kurz ein historisches Beispiel, das du mitgenommen hast, von Wien, wie es klingt, von Gerhard Röhm, auch eine Ö1 Kunstradio-Produktion. Martin. Zu hören, was hat sich alles verändert. Lärm war schon immer ein Problem in den Städten, auch im Mittelalter war es nicht leise in den Städten, aber jetzt sind wir in einer Zeit, wo wir sensibel damit umgehen wollen. Kann man das so sagen?
Ja, kann man so sagen. Ich möchte vielleicht den Bogen jetzt nochmal zu der Einspielung spannen und vielleicht ganz einfach einmal drei grundsätzliche Thesen wagen oder Gedanken bringen, die aus meiner Beschäftigung als Historiker und Stadtforscher mit der Geschichte des Hörens, mit der Geschichte des Lärms, mit der Geschichte unserer akustischen Umwelt zu beobachten sind. Ich glaube, das sind jetzt einfach mal Phänomene, wo ich glaube, die für unsere Diskussion, so hoffe ich, recht hilfreich wären. These 1 würde ich sagen, meiner Einschätzung nach gibt es bestimmte Konjunkturzyklen des Beschäftigens mit akustischen Phänomenen, mit dem Lärm, vor allem mit der klanglichen Umwelt. Wir befinden uns gerade wieder, würde ich schätzen, in einer Bergphase, wo dieses Thema aktuell ist, wo dieses Thema virulenter diskutiert wird als zu anderen Zeiten. Und wenn wir jetzt zurückschauen, so die letzten 100 Jahre oder 200 Jahre, so um 1900, würde ich sagen, war hier so der erste Höhepunkt eines gesellschaftlichen Diskurses. Industrialisierung, Urbanisierung am Höhepunkt. Und damals sind die ersten Anti-Lärmbewegungen in den Großstädten natürlich ins Leben gerufen worden. Es hat hier gesellschaftliche Bewegungen gegeben, die sich wirklich mit diesem Thema intensiv beschäftigt haben, weil hier eben auch der sozioökonomische, gesellschaftliche Zusammenhang derart war, dass sich hier alte Systeme aufgelöst haben, neue gebildet haben. In der Zwischenkriegszeit hat es dann wieder so einen Peak gegeben, wo die Diskussion wieder mit der fortschreitenden Motorisierung, Elektrifizierung vor allem auch ins Rollen gekommen ist. Auch da ist wieder so ein Ansteigen dieses Diskurslevels, sage ich jetzt einmal, zu beobachten. Der dritte Höhepunkt wäre dann nach 1945 wiederum ein erneuter Anstieg und eine erneute Diskussion, auch Institutionalisierung dieser Thematiken. Wir kennen, dass das in den Stadtverwaltungen dann Magistratsabteilungen für Umweltschutz gegründet werden, wo auch die Lärmfrage quasi institutionalisiert wird erstmals. Das wäre die Nachkriegszeit. Und jetzt um 2000, wenn wir das so grob sagen wollen, erneut eine wichtige, intensive Diskussion mit der mikroelektronischen Revolution, mit der EDV-Computertechnik, wo sich also unser Hören, unser Umgang mit den Geräuschen unserer Umwelt völlig anders darstellt, wie ich glaube, als noch vor 20 oder 30 Jahren. Also das, würde ich sagen, wäre wichtig, immer mitzubedenken, in welchen gesellschaftlichen Verhältnissen, Rahmenbedingungen diskutieren wir, was sind die jeweiligen Fäden, die sich ziehen lassen und auch die jeweiligen Veränderungen zu früher, was hat sich hier aufgelöst, was ist anders geworden. Die zweite These würde ich so behaupten, wenn wir uns über Lärm und über Akustik beschäftigen, habe ich gelernt, es ist sehr häufig eine Diskussion über die Sache, aber noch viel häufiger eine Diskussion eben über vieles darüber hinaus. Sprich, es ist häufig eine Stellvertreterdiskussion. Wir sprechen über Lärm und über soziale Gruppen. Wir sprechen, wenn wir jetzt wieder den Anti-Lärm-Kampf hernehmen, Bürgertum versus Arbeiterschaft zum Beispiel, um das jetzt ein bisschen polarisierend zu illustrieren. Wir sprechen über technische Veränderungen, wir sprechen, um hier beim Thema zu bleiben, um Stadtkritik auch. Also die Lärmdiskussion ist sehr häufig verpackt in eine Großstadtkritik, in eine Zivilisationskritik, wenn man so will, oder in eine Umweltkritik. All das ist in dieser Lärmdiskussion immer sehr stark fokussiert. Und das dürfen wir nicht vergessen, dass wir hier immer beobachten müssen, mitbedenken müssen, wer spricht, warum, mit welchen Intentionen. Ich glaube, das wäre ein zweiter wichtiger Punkt. Generationenfragen sind hier darin genauso verpackt, jung versus alt, wie Inländer versus Ausländer. Also hier wird sehr vieles hinein verpackt und das lässt sich in der Geschichte genauso beobachten, wie, glaube ich, heute in der Gegenwart. Und die dritte These, etwas, was ich immer wieder gefragt werde, wie war es früher? War es früher lauter als heute? War es früher einfacher oder weniger lärmbelästigend für viele als heute? Auch da gilt das, was ich vorher gesagt habe. Mit solchen historischen Vergleichen muss man sehr, sehr vorsichtig sein. Weil eines ist klar, so wie wir heute hören, so haben mit hundertprozentiger Sicherheit die Menschen in der Vergangenheit nicht gehört. Auch wenn wir jetzt, deswegen habe ich das Beispiel mit dem Pferdegetrappel und Kopfsteinpflaster genommen, wenn wir es heute hören, bekommen wir nostalgische Gefühle, jedenfalls keine Bedrohungsgefühle im Regelfall. Wenn wir uns vor 100 Jahre zurückversetzen, können wir vermuten, dass das Pferdegetrappel, das Geräusch der Hufe auf dem Pflaster ein Geräusch war, das belästigend, vervielfachend, zigtausendfach in der Stadt erklungen ist. Also eine völlig andere Voraussetzung als heute. Und dafür möchte ich quasi warnen oder das noch einmal zu bedenken geben, hier nicht so einfach diese Transponierungen Vergangenheit, weitere oder fernere, wie auch immer, oder nähere, wie auch immer, zu machen. Hier immer, das wäre quasi mein Credo, immer dem Kontext mit zu bedenken, so gut es geht, hier immer diesen jeweiligen Kontext mit zu betrachten. Ja, das ist jetzt eine große Relativierung gleich zu Beginn, die ich hier einbringe, aber ich hoffe, sie hilft uns, manche Fäden gerade auch um in gesellschaftlichen, politischen Diskursen hier weiterzuführen.
Wir gehen da gleich weiter zu Peter Androsch. Bei unserem Vorgespräch haben wir darüber gesprochen, dass Komponistinnen, Komponisten, Architektinnen, Texterinnen es gerne leise haben beim Arbeiten. Peter, bist du mit Hörstadt so etwas wie ein Wutbürger, der jetzt kämpft für die Sensibilisierung im Stadtraum auf Hören?
Ja, ganz sicher nicht. Also mich interessiert Akustik aus dem Grund, weil ich der Überzeugung bin, dass in Reich der Schallwellen, wenn wir das so sagen wollen, wir soziale und politische Konflikte ablesen können, vielleicht klarer als in anderen Bereichen. Oder dass umgekehrt oft Zustände, die wir in keinem anderen Bereich akzeptieren würden, komischerweise wieder in der Akustik gar nicht auffallen oder akzeptiert werden. Ich sage Ihnen ein Beispiel, was uns bei Hörstadt recht beschäftigt, ist der Spracherwerb von Kindern. Wir wissen, dass Kindern, die also in verlärmten Gegenden aufwachsen, die Strukturierung der Sprache viel schwerer erkennen können. Also das Sprachkontinuum wird gegliedert, vor allem durch die Konsonanten, die wir also erkennen müssen. Und dann können wir die Proportionen auch erkennen und damit auch die Sprache erlernen. Kinder, die also in solchen Zusammenhängen aufwachsen, tun sich da viel schwerer. Und alle Menschen, die sich damit beschäftigen, wissen, wenn eine Verzögerung in dem Alter von ein paar Monaten eintritt, dann sind das Benachteiligungen, die man im Laufe eines Lebens nur mehr ganz schwer aufholen kann. Also das sind ganz elementare Beeinflussungen, die im Reich der Schallwellen passieren oder auch durch Schallwellen passieren. Es gibt ein anderes Feld, in dem wir recht aktiv sind zurzeit, gemeinsam mit dem Behindertenanwalt Erwin Buchinger. Wir versuchen, gegen einige Unternehmen Musterklagen durchzuführen und damit Hintergrundbeschallung als Verletzung der Grundrechte zu definieren. Das geht zurück auf ein Denkmodell, das aus der HNO-Praxis sich ableitet. Bei jedem HNO-Arzt können Sie einen Test machen, der sich Döring-Test nennt oder auch weiterentwickelt an der Oldenburger-Test. Und der stellt fest den Zusammenhang zwischen Ihrer Hörbehinderung oder Hörbeeinträchtigung und ihrer Fähigkeit, Sprache zu verstehen. Und das Verhältnis ist recht überraschend. Also wenn Sie, Hausnummer genommen, 5% Hörbeeinträchtigung hätten, dann verstehen Sie bei Hintergrundbelastung, akustischer Hintergrundbelastung, zum Beispiel dann nur mehr 60% der Sprache oder wenn es ganz schlimm ist, nur mehr 40% der Sprache. Das heißt, man könnte dauernde Hintergrundmusik auch deuten als Behinderung an der Ausübung des Grundrechts der Kommunikation. Und das ist ein Element oder ein Instrument für uns, um Akustik in der Gesellschaft zu einem politischen Thema zu machen, dass wir uns also bewusst werden, dass es einer akustischen Raumplanung bedarf, um Verhältnisse herzustellen, die vielleicht einer demokratischen Gesellschaft würdig sind. Das ist ja in vielen Bereichen nicht der Fall. Es gibt noch viele andere Dinge, über die man da reden könnte, wie die Architektur. Also Hörstadt, vielleicht noch abschließend zu meinem Statement, ist ja ein Überbleibsel der europäischen Kulturhauptstadt Linz 2009. Es sei nicht verschwiegen, dass wir eines der wenigen Überbleibsel sind. Wir arbeiten seit 2006 an diesem Bereich und wir sind also in verschiedensten Themenfeldern tätig, ganz selten auch im kulturell-künstlerischen, aber meistens im Bereich der Architektur, Stadtplanung und Gesundheitswesen.
Die Hörstadt fordert ja auch Ruheräume, Städten, in denen man Zonen, in denen man verweilen kann. Ganz anders ist es oft bei Künstlerinnen, die sie beschäftigen mit Klangskulpturen und noch etwas hinzufügen, um eventuell auf etwas aufmerksam zu machen, aber dadurch auch wieder Lärm und Geräusch erzeugen. Sam, ihr habt in der Kindheit schon Autos zugehört, wie sie über die Berge gekommen sind und habt die Automarke versucht zu erraten. Und warum machst du jetzt diese Skulpturen? Willst du uns noch mehr zumüllen?
Danke für die Frage. Na, vielleicht darf ich da ganz kurz einmal ausholen, um jetzt auf dieses Kindheitsbeispiel zu kommen. Ich bin Mitte der 50er Jahre in Oberösterreich geboren, bin in einem Bereich aufgewachsen, sozusagen so in einer Schnittfläche zwischen Stadt und Land. Und die älteren Semester hierinnen können sich vielleicht noch erinnern, dass Autos damals noch ein sehr charakteristisches Geräusch oder Klang gehabt haben. Es war zum Beispiel ein VW-Käfer zu erkennen, war eine sehr leichte Übung. Und das waren dann einfach Spiele, die wir gemacht haben. Ich bin einfach in einer Zeit aufgewachsen, wo im Prinzip der Klang oder das, was, oder Klangereignisse oder Tätigkeiten, sage ich jetzt einmal, wo Klang einfach ein ganz wesentliches Informationsmaterial war. Das heißt, ich konnte einfach ganz sicher am Kiesweg den Schritt meiner gehbehinderten Großmutter erkennen, etc. Das heißt, es war einfach, ich bin in einer Welt aufgewachsen, wo man einfach sehr wohl akustische Informationen ins tägliche Leben eigentlich ununterbrochen integriert hat. Warum ich mir aber eigentlich für Umgebungsklang oder eigentlich für das, wie wir hören, zu interessieren begonnen habe, ist, dass ich bin dann sozusagen in der Linzer Szene Mitte der 70er Jahre bis Ende der 70er Jahre sozialisiert worden, wollte dann eigentlich wirklich wissen, um was geht in der Musik, bin auf das Mozarteum gegangen, habe dann dort versucht, Komposition und Computermusik zu studieren. Und dort ist mir eigentlich zum ersten Mal so richtig klar und bewusst worden, was für einen unglaublichen Zusammenhang das es gibt zwischen unseren Hörgewohnheiten und dem, wie wir Musik rezipieren. Und das war eigentlich, würde man sagen, der Einstieg dafür, sich für den öffentlichen Raum zu interessieren, dafür zu interessieren, was hören wir eigentlich. Dann, wenn man sich genauer damit beschäftigt und mit Psychoakustik beschäftigt und mit überhaupt mit dem, wie wir Klänge rezipieren, stellt man dann natürlich auch sehr schnell fest, dass es verschiedene Kompetenzen gibt. Zum Beispiel der Peter Anders hat jetzt gerade von dieser Sprachkompetenz gesprochen im Hören, wie man einfach Sprache erkennt. Aber es ist im Hörsinn natürlich auch der Raumsinn verortet. Und der Raumsinn ist ein Sinn, der, wo eigentlich dieses herkömmliche Hören sich fast auflöst. Das heißt, wir hören einfach mit dem ganzen Körper im Prinzip für den Raumsinn. Und der so viele Informationen auf uns einströmen, dass wir die eigentlich wirklich nur mehr nur emotional weitertragen. Das heißt, in dem Moment, wo wir einfach aufhören, sozusagen auf die Räume rund um uns zu hören und irgendwie die versuchen, in unseren sogenannten Beobachtungsdiskurs mit reinzubringen, hat es einfach gewisse Konsequenzen. Und dadurch, dass wir natürlich auch noch mit dieser unglaublichen Fähigkeit gesegnet sind, Dinge auszufiltern. Es gibt dieses wunderbare Beispiel von Messiaen. Der Messiaen ist irrsinnig gern in einem Park gesessen und hat so Vögel notiert, so Vogelstimmen. Und seine Frau hat ab und zu daneben sozusagen aufgenommen, die ganze Szene. Und er war immer schockiert, was da sonst alles noch auf dem Tonband war, weil er hat einfach diesen Vögeln zugehört und hat einfach gar nicht gehört, dass ein Auto gefahren ist oder das oder das. Das heißt, wir haben einfach diese selektive Wahrnehmung. Und so hat es eigentlich begonnen, dass ich mich für Räume zum Interessieren angefangen habe. Und das, was wir, und wenn ich davon wir spreche, meine ich da im Prinzip den Bruce Odland und mich, Was uns eigentlich zu interessieren angefangen hat bei diesen Installationen im öffentlichen Raum, ist, nach Möglichkeiten Ausschau zu halten, wie wir sozusagen Zusammenhänge von Orten und Räumen in eine ästhetisch interessante Form bringen können, und sind eher durch Zufall bei einer Arbeit in Rom auf ein Resonanzprinzip gekommen. Das heißt, wir haben einfach begonnen, Umgebungsklang mit Resonanzrohren oder Resonatoren aufzunehmen und in den Raum wieder einzuspielen. Und durch diese Transformation, dass da eine Ordnung in das Signal reinbracht wird, sozusagen eine natürliche Obertonreihe, die einfach je nach der, die vom Länge des Rohrs einfach definiert ist, stellen wir eigentlich immer wieder fest, dass sich damit andere Wahrnehmungszusammenhänge von diesen Orten ergeben. Und das ist das, was mich interessiert.
Dazu hören wir später mehr noch. Soundbox, Soundscapes, auch Materialien, die die auditive Architektur integriert. Ist es eine neue Wissenschaft in der Architektur? Um was geht es da? Wie kann man als auditive Architektin arbeiten? Uta Graf.
Ja, wie kann man da arbeiten? Im Moment kann man da eigentlich nur künstlerisch, wissenschaftlich, forschend tätig sein. Denn diese Disziplin ist in ihrer Form jung, die ist noch nicht integraler Bestandteil der planenden Architekten, ist noch nicht integriert in diesen Prozess, in den sie eigentlich gehört, und wo es durchaus auch Architekten gibt, die ganz selbstverständlich den Klang als Teil der Architektur in ihre Arbeit einbeziehen, wie zum Beispiel Peter Zumthor, wo gar nicht groß Getön darum gemacht wird, sondern das einfach Teil einer ganzheitlich gedachten Architektur ist. Und wir mit der auditiven Architektur, dieser eben künstlerisch-wissenschaftlichen Disziplin, arbeiten daran, dass es ein selbstverständlicher Teil der planenden Architektur wird, mit dem Ziel eben, oder diese Disziplin hat das Ziel, das, was uns klanglich umgibt, zu verstehen und auch zu entwerfen. Und im Zentrum dieser Disziplin steht eigentlich der Begriff der Klangumwelt als eine Spezifikation des Klangbegriffs im architektonischen Kontext. Wobei man da sagen muss, Architektur ist immer nicht nur hochbaulich gedacht, sondern beinhaltet natürlich die gesamte gebaute Umwelt, ob Stadtraum, ob Landschaftsraum, in den eingegriffen wird. Und bezeichnet eigentlich eine Situation in ihrer Ganzheit, wie sie sich durch das Wahrnehmen als Klang im Bewusstsein des Hörenden manifestiert. Das ist im Grunde der Klangumweltbegriff. Vielleicht so viel erstmal.
Wie Sie den Raum betreten haben, haben Sie wahrscheinlich die Fresken bemerkt. Die sind übrigens aus dem Jahr 1939. Sie haben wahrscheinlich die Holzverschalung bemerkt, aber wahrscheinlich kaum bewusst den Raum gehört. Warum tut man das eigentlich nicht? Ich mache den Raum oder die Diskussion jetzt mal hier auf. Warum achten wir so wenig im Alltag auf dieses Räume oder Stadthören? Ich weiß nicht.
Peter. Weil es gar nicht geht. Ja? Also unser Gehör ist ja phylogenetisch gesehen ein Wahnsinn. Das ist auch der Grund, warum wir 24 Stunden am Tag hören. Und 24 Stunden am Tag kann man nicht bewusst hören. Und die wichtigsten Funktionen des Gehörs sind einfach die, dass wir rechtzeitig davonlaufen. Und auch die Auswertung der Informationen über die Laufzeiten des Schalls im dreidimensionalen Raum sind auch Vorgänge, die ununterbrochen ablaufen. Also diese Aufforderung, bewusst zu hören, funktioniert selbst bei Musikern nur sehr begrenzt.
Kommt ja dieses Wort Lärm vom Alarm auch irgendwie zu den Waffen. Ist ein permanenter Appell eigentlich, als wenn was zu laut wird, sollen wir weglaufen. Aber wir können natürlich in unserem Alltag kaum mehr unterscheiden, was ein bedrohendes Signal ist und was eines wäre, das uns nicht bedroht. Autos haben Flüstermotoren, Flüsterasphalt, also, und auf der anderen Seite wieder Geräusche vom Bau sind extrem laut.
Also ich glaube, eine wichtige Einbettung ist auch, dass wir natürlich auch in einer Zeit leben, wo einfach die Sinnesreize generell sich multiplizieren und in einer derartigen großen Zahl auf uns einprasseln. Es gilt nicht nur für das Hören, auch für die anderen Sinne. Und das erschwert natürlich schon vieles. Hier dann herauszufiltern, was ist wichtig oder nicht wichtig, was ist notwendig, brauchbar, gefährlich, das fällt, glaube ich, immer schwerer.
Ja, ich glaube, ich würde es nicht gerne dem noch zufügen, dass ich schon glaube, dass das sehr viel mit einer Praxis zu tun hat, sage ich jetzt einmal. Es gibt zum Beispiel, weil ja wunderbare Tonmeistern da jetzt da hier sind, es gibt zum Beispiel in der deutschen Tonmeisterausbildung, sage ich jetzt einmal, gibt es diesen wunderbaren Begriff der Hörsamkeit. Und der Hörsamkeit, unter dem versteht man eigentlich nichts anderes, als wie sozusagen eine Art Qualitätsbegriff dafür, für bestimmte akustische Information, wie weit die sozusagen übertragbar ist. Und ich glaube, dass wir einfach, dadurch, dass wir uns sozusagen überhaupt keinen wirklichen Diskurs mit diesen Dingen haben, sozusagen so ein gewisses Grundgespür verlieren dafür, das eigentlich durch alle gesellschaftlichen Bildungsschichten, sage ich jetzt einmal, geht. Ich möchte nur kurz zwei Beispiele sagen. Es gibt in Berlin jedes Jahr so einen Weihnachtssalon der Siemens Kulturstiftung. Die haben zum Beispiel vor ein paar Jahren die Idee gehabt, in einem unglaublich gedämpften Raum eine Sängergruppe auftreten zu lassen und darin einen gregorianischen Choral zu singen. Der gregorianische Choral hat eine musikalische Information, die sich in einem total dumpfen Raum einfach nicht übertragen lässt. Das Gleiche, sage ich mal, zwei Tage später in irgendeinem Kellergewölbe in einem Club wird Drum and Bass gespielt. Es ist unglaublich hallig. Drum and Bass ist im Prinzip eine Musik, die unglaublich in ganz, ganz kleine Zeiteinheiten musikalische Informationen hat, das einfach in dem Raum nicht wirklich übertragbar ist. Das heißt, würden wir sozusagen ein Gespür dafür entwickeln, was für akustische Informationen man übertragt, würde man ganz anders zu einem anderen Verhältnis kommen, was für Räume funktionieren und was für funktionieren nicht, weil es gibt nicht den einen Raum, in dem alles funktioniert.
Sie haben für den Klangkörper Schweiz im Büro Zumthal auch also haben da mitgestaltet. Wie hat sich der speziell gestaltet? Und was zum Beispiel würde man sehen, oder kann man schon so sagen, die Wissenschaft auditive Architektur, wie würden die Interventionen dann im Bau irgendwie ausschauen, zum Beispiel hier herinnen in solchen Raum?
Also das ist immer genau die Frage, die als erstes gestellt wird und die ich so ungern beantworte, weil diese Antworten sich erstmal im Klein-Kleinen bewegen. Also das sind natürlich dann akustische Maßnahmen, die so sind, dass man es messen kann. Und es geht ja uns zunächst mal vielmehr darum, dass man aufzeigt, wie sich das Hörbare vermitteln lässt. Also wir sind zunächst mal damit befasst, Methoden zu entwickeln, anhand derer sich die Klangumwelt aufnehmen und damit vermitteln und damit da anhand derer sie sich auch modifizieren und weiterentwickeln lässt. Deshalb bin ich immer vorsichtig damit, gleich zu Maßnahmen zu greifen, weil die sich immer in einem Bereich bewegen, wo man akustisch oder lärmschutzmäßig eingreift, aber nicht unbedingt hörbar gestaltend.
Wie hat der Klangkörper Schweiz, wie hat der funktioniert? Wie war das spezielle Materialien, auf die geachtet wurde von Peter Zumthal, vom Büro Zumthal?
Ja, das ist ja in seiner Architektur sowieso immer der Fall, dass die auch, aber nicht nur von dem Material und dem Zusammenklang der Materialien leben. Und das in dem Fall war es ja dieser hölzerne Pavillon, der durch eine Gesamtinszenierung, die diesen Gesamtauftritt der Schweiz während der Weltausstellung in Hannover im Jahr 2000 gebildet hat, in Spannung gehalten wurde über diese Betriebszeit von 5 Monaten. Da gehört eben die Inszenierung dazu, wo der Pavillon selbst im Grunde die baulich-räumliche Hülle dargestellt hat, in der dieser Auftritt der Schweiz als Gastgeberin an dem Ort stattgefunden hat.
Die auditive Architektur arbeitet eher evaluierend. Wir haben das Projekt Ernst Reuter Platz, ich würde mal sagen, fast Klanghölle dazu. Das ist die Verbindung Berlin-Charlottenburg zum Stadtschlüssel hin, ein offener Platz mit 100 Meter Durchmesser Insel, die von Autos befahren wird. Hören wir in diese Verkehrshölle rein? Situation hat sich verändert. Gebaut ist der Platz worden in den 50er Jahren vom Auto aus. Wichtig war es damals, die neuen Bauten zu sehen. Jetzt hat sich die Situation dahingehend verändert, dass sehr viele Menschen den Platz gehend und verweilend benutzen sollen. Wie gehen Sie jetzt mit dieser Aufnahme, mit den qualitativen Interviews, die auch gemacht werden, und mit der Situation um? Und was wären dann die nächsten Schritte der auditiven Architektur?
Vielleicht muss ich ganz kurz ergänzend dazu was sagen, denn das ist eine Schallaufnahme, eine der Erfassungsmethoden, die diese Forschungsgruppe Auditive Architektur entwickelt hat. Es gibt neben der Schallaufnahme auch noch das Hörprotokoll, den Hörbericht. Es gibt Messungen, es gibt auch Gespräche, die stattfinden. Und wir vermeiden es, Schallaufnahmen in dieser Form abzuspielen, weil die immer nur ein sehr begrenzter Ausschnitt aus dem wiedergeben, was man dort eigentlich hört. Denn man hört nicht nur mit den Ohren, man ist natürlich als Mensch leiblich anwesend und nimmt viel mehr wahr als nur das, was wir jetzt und nicht mal durch Kopfhörer hier eingespielt bekommen. Also das dekontextualisiert eigentlich die Situation und dient uns in dem Fall, Dinge nochmal wiederzuhören, uns selber zu erinnern, Wiederholungen aufzugreifen, und gibt keineswegs die Situation in ihrer Ganzheit da, wie sie hörbar ist. Was man aber merkt, auch an dieser Schallaufnahme, ist, dass es überhaupt keine Differenzierung gibt. Also man hat, du sagtest gerade, es ist wie eine Hölle. Das kann man natürlich sagen. Ich würde behaupten, die Problematik dort ist weniger der tatsächliche Lärm. Oft wird ja in der Stadtforschung oder in der Lärmforschung eben der Begriff Lärm genannt als ein zu laut oder zu viel von Schall, der dort auftritt. Ich würde aber in dem Fall sogar von einem Mangel sprechen, weil eigentlich ein Mangel an Differenziertheit da ist. Also man kann überhaupt nichts unterscheiden, man kann nichts Spezifisches finden, man findet nichts, was identifizierbar oder wiedererkennbar ist. Und das ist eigentlich ein spannender Punkt von dem, was du gerade sagtest, Sam, dass man damals in den 50er, 60er Jahren Autos an ihrem Klang erkannt und identifiziert hat, und dass eigentlich heute die Dinge so verschwimmen. Und auch die Tatsache, dass man eine selektive Wahrnehmung, ein selektives Hören hat, das kommt einem da im Grunde abhanden, weil es gar nichts gibt, wo man raus selektieren kann. Also man ist im Grunde in diesem, ich sag mal, Brei, in dieser Monotonie verloren und greift dann eben zu den Kopfhörern, um sich seine eigene Klangumwelt zu schaffen.
Was prägt dann einen, also das ist ein anonymer Platz ja eigentlich fast. Man könnte überall sein auf der Welt, aber wir haben das Pferdegetrappel, was wären so Geräusche auch, die es interessant wäre, nennen wir es mal unter Anführungszeichen, zu musealisieren? Was prägt einen Stadtklang?
Also musealisieren, darf ich nur mal ad hoc vielleicht darauf noch antworten? Jetzt bei der Einspielung, mir ist eingefallen, genau diese Diskussion ist vor 100 Jahren auch gelaufen, dass das alles so ein Einheitsbrei wird und man sich darüber beklagt oder jedenfalls es einem bewusst wird, dass man hier viel weniger differenzieren kann, plötzlich mit der Explosion der Verkehrsgeräusche. Es ist hier sehr stark, immer wieder geht es um die Verkehrsgeräusche. Das sind quasi das die akustische Signatur der Moderne, ist die Straße und die Geräusche auf der Straße. Zieht sich eigentlich bis heute immer wieder durch. Jetzt habe ich deine Frage vergessen.
Musealisieren, was prägt dann? Also wenn das eine Schallaufnahme ist, die eine anonyme Stadt darstellt, was könnte eine prägende sein? Was könnte sein, wo wir dann spezifische...
Naja, wir haben eh das Problem, dass die Städte ähnlich klingen. Nicht? Also das international hier eine Angleichung immer mehr vorhanden ist. Was prägend ist, ist noch der relativ unterschiedliche Naturraum eventuell.
Mir ist aufgefallen,
dass also die unterschiedlichen
in Tirana Stimmen. Zum Beispiel hupen alle ab 9 Uhr früh bis 18 Uhr. In Tokio ist es still auch. Das habe ich auch in den Text für die Veranstaltung reingeschrieben, weil es mich so erstaunt hat, dass es gerade in dieser Stadt so ruhige Zonen geben kann. Man würde glauben, dort geht es richtig ab. Mhm. Natürlich hat es Zuschreibungen. Städte haben Zuschreibungen. In Wien das Geklapper. Ich weiß nicht, ob das eine Zuschreibung wäre, die für Wien gültig ist.
Ich bin immer ein bisschen vorsichtig mit so Zuschreibungen, weil ich glaube, das ändert sich im Laufe der Geschichte und da sind wir bald in so Stereotypen-Verhalten drinnen oder Stereotypen-Betrachtungsweisen, Hörweisen, die ich nicht so gerne habe. Also das, glaube ich, bringt uns nicht sehr viel in eine Richtung weiter.
Als Stadtklangforscher?
Naja, ich glaub, das, was man mal grundsätzlich mir, das ist eigentlich wieder ein wunderbares Beispiel dafür, wie sozusagen unser visuell geschultes Denken und sofort sozusagen die Frage stellen lassen nach dem Stadtklang von Wien oder so. Ich meine, wir sind natürlich konditioniert von Medien und die Art und Weise, wie wir, sage ich jetzt einmal, über große Räume kommunizieren, dass es Signaturen gibt für Städte, die lassen sich dann in Theaterstücken oder in Fernsehsendungen einsetzen. Das heißt, wenn ich die Big Ben höre, dann weiß ich, ich bin in London und bis 1990, sage ich mal, hat man immer gewusst, ob ein bestimmtes Sirenensignal von Polizeifahrzeugen gehört, ob man ist in San Francisco oder in New York oder so. Aber im Prinzip ist es eigentlich so, dass ja Städte ja im Sinne des Auditiven ja eine unglaubliche Vielzahl von Orten sind, die sich zwar mehr oder minder überschwappen, sage ich jetzt einmal, wo es einfach, der Hörraum ist ja in keinster Weise, sage ich jetzt einmal so, der lässt sich ja in dem Sinn nicht begrenzen, aber was jetzt bei dem Ernst-Reuter-Platz, den ich selber sehr gut kenne, vielleicht auf der einen Seite sehr interessant ist, ist, dass er natürlich auf der sehr wohl diese Anmutung hat von einer pulsierenden Großstadt. Das heißt, das stimmt, auf der einen Seite stimmt sozusagen die visuelle Anmutung mit der auditiven zusammen. Es ist groß, es ist dieses Berlin, es ist dieses pulsierende Berlin auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, was glaube ich, so schwierig macht und warum, glaube ich, aus ganz berechtigten Gründen sich da Menschen damit auseinandersetzen, da vielleicht was zu ändern, ist das, dass das, was wir, glaube ich, immer vergessen, neben dem, dass meinetwegen so eine laute Straße, und da meine ich jetzt wirklich laut, ganz im besten Sinne, eigentlich Raum stillt. Das heißt, ich habe zum Beispiel in Bonn, Sie werden das später dann vielleicht noch, wenn Sie noch da sind, noch mitkriegen, wenn ich kurz über Bonn was erzähle, da gibt es zum Beispiel auch die Oxfordstraße, das ist einfach eine große Verkehrsstraße, die zieht sich einfach quer durch die Stadt, die funktioniert aber auditiv wie eine breite Grenze. Das heißt, wenn ich auf dieser einen Seite bin, kriege ich nichts. Ich sehe zwar den Hund da drüben, aber ich höre ihn nicht mehr bellen. Ich kriege zwar das alles visuell auf der einen Seite noch mit, aber ich habe sozusagen diese Kontinuität vor Raum im Sinne einer sinnlichen Erfahrbarkeit ist auf einmal nicht mehr vorhanden. Und ich glaube, dass diese Differenzierungen, die man, nach die wir da Ausschau halten, vielleicht gar nicht so sind, dass die sozusagen immer permanent sein müssen. Ich glaube, das, was den Ernst-Reuter-Platz unter anderem viele Jahre sehr löblich in Berlin überleben hat lassen, ist, dass das auch ein Symbol war für den Startpunkt und den Schlusspunkt der Love Parade. Sag jetzt einmal, das ist ja ein großer Platz und ein großer Ort, der ja über viele Jahre hindurch ja immer wieder verschieden programmiert war und verschieden sozusagen bespielt wurde. Und das ist, glaube ich, das, um was bei dieser Vielfältigkeit auch irgendwie geht. Und ich glaube, die andere Geschichte, die mich in dem Zusammenhang auch noch einmal interessiert und was ich wirklich gern darauf hinweisen möchte, ist, dass das, was du von Tokio erzählt hast, was ich auch von vielen Städten kenne, es gibt natürlich überall diese sogenannten ruhigen Orte. Ich habe jetzt zurzeit gerade eine Arbeit fertig gemacht in Frankfurt, wo es eigentlich überhaupt keinen Nicht-Fluglärm gibt, sage ich jetzt einmal. Mir wurde aber da jetzt immer wieder diese Geschichte erzählt, die ich sehr bemerkenswert gefunden habe, wie dieser Vulkanstaub in der Luft war und die Flugzeuge nicht fliegen konnten, haben sich die Frankfurter am ersten Tag unglaublich gefreut, dass kein Flugzeug fliegt. Am zweiten Tag haben sie sich auch noch gefreut, am dritten Tag sind sie nervös geworden und am vierten Tag haben sie sich gefragt, wie geht es weiter mit der Welt. Das heißt, diese Dinge sind ja alle irgendwo in einer komplexen Geschichte. Und was wir natürlich nicht übersehen sollten, ich meine, ich werde nie dieses Beispiel vergessen, wie in Indien in so einem kleinen Dorf war und unglaublich viele Dieselaggregate anspringen und auf einmal alle das breite Grenzen kriegen, weil sie jetzt genau wissen, jetzt haben Strom, jetzt haben sie Licht, jetzt können sie Sachen machen. Das heißt, die Frage ist einfach das, was für ihre Informationen sind das, was bedeutet das für uns, wie weit können wir uns damit irgendwie verknüpfen.
Wie arbeitest du dann als Stadtklangforscher von Bonn? Was sind da deine Aufgaben an der Schnittstelle von Stadtplanung und dann doch Komposition?
Nein, das aber muss man ganz kurz, das klingt einfach zu absurd. Es gibt in Bonn die Beethoven-Stiftung. Die Beethoven-Stiftung hat sie nach vielen, vielen Jahren ihren Titel noch gar nicht vorstellbar entschieden, nicht ein junges Orchester oder einen Musiker zu fördern, sondern sie haben einen Klangkunstpreis ausgesetzt und haben gesagt, okay, wir möchten eigentlich Bonn zum Thema machen. Haben sie einen Kurator gesucht und dieser Kurator hat ein Konzept entwickelt dafür, das Bonn hören heißt. und wo jedes Jahr sozusagen ein Preis ausgelotet wird, der so aussieht, dass man ein halbes Jahr in Bonn sich mit Bonn beschäftigen kann und dann mit dem Kurator zusammengestalteten Thema. Mein Thema war Stadtplanung. Und dass man das sozusagen am Schluss dieser Zeit eine Arbeit im städtischen Raum, im öffentlichen Raum sein soll. Für mich war das insofern total faszinierend, weil ich normalerweise nie die Chance habe, aber wenn ich mich noch so genau mit Orten auseinandersetze, dass ich länger wie 2-3 Wochen, einen Monat lang mich mit einem Ort beschäftigen kann. Und was da für mich einfach das Interessante war, war einfach, dass wie es grundsätzlich dem Thema Hören obliegt, dass einfach Zeit ein unglaublich kritischer Faktor ist. Das heißt, wenn man einfach viel Zeit hat und sich sehr lang mit Orten und Zusammenhängen von Orten beschäftigen kann, dann wird dann auch sehr schnell klar, dass eigentlich eine der wichtigsten Dinge, von denen Stadtklang eigentlich meiner Meinung nach erzählt ist, nämlich von Wirkungszusammenhängen. Wenn die Wirtschaft brummt in Deutschland, dann sind natürlich die Güterzüge entlang des Rheins unglaublich häufig. Wenn die Wirtschaft nicht brummt, sehen sie weniger, sage ich jetzt einmal. Aber das, was dort einfach das Interessante war, dass einfach durch das, dass das von dieser Beethoven-Stiftung war, man die Möglichkeit gehabt hat, erstens mal, dass es dort einen Stadtplanungschef gibt, der sehr offen für diese Dinge war, einfach überhaupt einmal so weit in Erfahrung reinzugehen, das heißt, da in die Stadtplanung selbst einmal bestimmte Dinge zu behaupten und sie mit den Leuten zu überprüfen, dass es vielleicht wirklich sinnvoll ist, dass man nicht am Büroschreibtisch sitzt und eine gewisse Wanderwegstrecke plant, ohne vor Ort zu sein, weil dann passiert es dann nämlich nicht, dass man den neben einer vierspurigen Autobahn plant. Dass vielleicht nicht irgendein gewisser grüner Fleck, der auf der Landkarte so dasteht, der ideale Platz für einen Kinderspielplatz ist, wenn man sich das nicht wirklich vor Ort anschaut. Das heißt, das, was eigentlich für mich das Tolle dort war, war das, dass ich durch diese lange Zeit einfach wirklich bestätigt worden bin, in meinem grundsätzlichen Ansatz, dass es immer besser ist, wenn Sie einmal einen Schluck Cola trinken, wenn Sie wissen wollen, wie schmeckt das, wie wenn Sie 500 Seiten drüber lesen. Das heißt, einfach selber Erfahrungen machen, reingehen, Dinge. Und da hat es eine große Offenheit dafür gegeben.
Die Frage darin ist natürlich, was braucht der Mensch in jeglicher Situation? Politisches Thema, Lärm, Ruhe als Bürgerrecht, würdest du das unterstützen wollen? Ist das was uns allen zusteht, die Linzer Charta, die ihr durchgesetzt oder wie vorgeschlagen habt und dann durch die Stadtregierung gegangen ist, da gibt es einige Vorschläge drinnen, wie das Individuum mit Akustik im Raum bedroht werden hätte sollen. Nein, kann man so nicht sagen, bedroht werden sollte.
Ja, interessant dabei ist das Ruhe-Thema. Also ich bin sicher niemand, der jetzt so retro ist, dass wir irgendwie dann in einer ruhigen Gesellschaft leben wollen. Auffallend war bei den Ruhepolen, die wir 2009 eben auf Vorschlag von Peter Bayer entwickelt haben, dass also dieses Bedürfnis nach Ruhe immer besonders ausgeprägt ist in Krisenzeiten. Also das haben wir schon in den 20er Jahren gehabt, glaube ich, war das die erste Ruhehalle in Dresden oder Leipzig. Und das kommt immer wieder. Und ganz interessant, wir haben uns ja selbst dabei ertappt, dass wir Ende 2008 die erste Ruhehalle eröffnen. Und was war kurz vorher? Die große Krise ist gekommen. Also ich glaube schon, dass diese Verunsicherung von Menschen in Gesellschaften, wenn große Umbrüche sind, dieses Bedürfnis des Zurückziehens und sich abzuschotten von den anderen besonders hoch entwickelt ist. Und darum glaube ich auch, dass er das, was der Peter Bayer gesagt hat, ganz sicher stimmt, dass er diese Beschäftigung mit Ruhe und Lärm also immer an den gesellschaftlichen Bruchlinien entlang führt. Darum ist es auch gar nicht so etwas, was uns besonders interessiert. Also ich bin auch dafür, dass wir das Wort Lärm möglichst vermeiden und relativ neutral von akustischen Verhältnissen oder welchen anderen Dingen auch immer sprechen. Aber Lärm sagt also für die Auseinandersetzung relativ wenig. Die Linzer Charta ist ein Versuch, dass eine Stadt Akustik und ihr Klangbild zum Thema macht. Und das ist halt insofern gelungen und nicht gelungen. Gelungen ist es insofern, dass das Stadtparlament eben in Jänner 2009 die Linzer Charta beschlossen hat. Man könnte es durchaus sagen, nennen den ersten Versuch also einer akustischen, politisch abgesegneten Stadtplanung. Und nicht gelungen ist in dem Sinn, dass also wie oft bei solchen Beschlüssen dann schon einen Tag nachher kein Politiker mehr wissen wollte, was er beschlossen hat. Und das ist also, hat sich bis heute nicht geändert.
Ihr habt aber auch das Cover von Le Figaro überschrieben, wo das futuristische Manifest einst proklamiert wurde von Filippo Tommaso Marinetti. Was steht denn jetzt in eurem Manifest drinnen? Geht es da auch noch darum, dass wir den Lärm der Motoren als Maschine des Krieges huldigen sollen, oder ist es das Gegenteil?
Naja, das war natürlich ein provokantes Mittel, um auf die Thematik der Akustik oft aufmerksam zu machen. Beim futuristischen Manifest ist es im Grunde darum gegangen, dass der Lärm als Zeichen des Fortschritts gehuldigt wird und natürlich auch als ästhetisches Mittel erkannt worden ist und genutzt worden ist. Und nach 100 Jahren müssen wir eigentlich konstatieren, dass also dass wir damit nicht sehr weit gekommen sind und wir also einen neuen Zugang zu unserer akustischen Umgebung brauchen. Es gibt einfach, es gibt ja medizinische Indizien auch dafür. Wenn man sich vorstellt, dass mindestens 25% der europäischen Bevölkerung, der EU-Bevölkerung hörbehindert ist, dann ist das ein starkes Indiz, da geht es also um direkte Schäden. Und dann geht es auch in zweiter Linie um eine ganz interessante Zahl des Deutschen Bundesamtes für Umweltschutz. Die führen ein Drittel aller Herz-Kreislauf-Erkrankungen inklusive Herzinfarkt auch auf akustischen Stress zurück. Und das sind, also akustischer Stress entwickelt sich dann, wenn also Situationen für uns so unangenehm sind, dass wir im Grunde flüchten wollen. Das lässt sich messen im Cortisolgehalt, im Urin. Und das hat nichts mit Lautstärke zu tun. Also das sind natürlich schon Zahlen, die wieder gewisse Teile der traditionellen Auseinandersetzung stützen, also der technischen Akustik und anderer Dinge, wobei ich glaube, dass also die Zugänge der technischen Akustik viel zu kurz greifen.
Wem gehört die politische Diskussion um die Stadtakustik? Wer waren da historisch gesehen immer die? Du hast es schon zuerst angesprochen, es waren vielleicht Schriftstellerinnen. Und wo sind wir jetzt gerade? Wer krallt sich dieses Thema?
Also es war ganz klar eine Elitendiskussion vor 100 Jahren. Ganz sicher eine, wo Künstler, Bürgertum, gehobenes Bürgertum, Avantgarde sich damit beschäftigt hat und das zum Thema gemacht hat. Wir wissen sehr wenig darüber, über Lärmdiskurse der Arbeiterschaft am Arbeitsplatz. Das beginnt dann erst im Laufe des 20. Jahrhunderts ein bisschen zu greifen. Ich glaube, jetzt haben wir schon eine gewisse Verbreiterung der Diskussion, lässt sich schon feststellen. Aber für mich gibt es immer noch die grundsätzliche Frage, warum ist das so, was der Peter vorher gesagt hat, dass dann einen Tag später das schon nicht mehr so relevant ist wie vorher. Das ist, finde ich, ein spannendes Phänomen. Oder warum regt man sich heute auf und morgen schon wieder nicht mehr? Und ich glaube, das hängt damit zusammen, dass einfach eben ein störendes Geräusch so schnell auch wieder weg ist. Ja? Und dass es uns so viel versinnbildlicht, dass man nie so klar sagen mit der ganzen Ambivalenz der Geschichte, dass man nie so klar sagen können, das ist nur störend, sondern das ist natürlich auch ein lautes Geräusch, ein Symbol für Kraft, für Stärke, von Männlichkeit, wenn man so will, für Potenz. All das schwingt immer mit, immer, immer, immer. Und deswegen tun wir uns so schwer, das zu verteufeln oder in irgendeinen Kasterl rein, weil sonst hätten wir es ja schon, wenn das so eindeutig wäre, wäre, glaube ich, dieses Phänomen schon irgendwie bewältigt. Und ich glaube, da müssen wir irgendwie einen Knack ansetzen, das auch aufzuarbeiten, um da ein bisschen weiterzukommen und eine breitere gesellschaftliche Diskussion zu finden.
In Linz war, glaube ich, sicher ein anderer Aspekt auch noch sehr wichtig, nämlich der, dass also richtige Schreckminute dann auch diesen Beschluss durch die Stadtpolitiker gefahren ist oder Schreckimpuls. Was haben wir jetzt beschlossen? Weil dann ist es nämlich klar geworden, dass an dem Lärmthema sich richtig Wahlen verlieren lässt. Ne? Also wenn wir also uns Baden-Württemberg anschauen, wo also die Grünen das Land umgedreht haben, da ist ein ganz großer Anteil an diesem Wahlsieg auch die Lärmdiskussion. Und das ist natürlich für eine Stadtregierung, die seit 1945 regiert, durchgehend sehr riskant, dieses Thema in den Vordergrund zu stellen und dann vielleicht nicht die richtigen Mittel zur Hand zu haben, das auch dementsprechend abzuhandeln.
Sam, was sagst du, die Diskussion, die politische, wem gehört sie um die Akustik in der Stadt, in den Räumen?
Ich weiß nicht, meine Erfahrung geht einfach in die Richtung, dass auf der einen Seite gibt es sozusagen sowas wie eine Verantwortung in der Kompetenz von bestimmten Leuten, ganz speziell, wo die Uta da sitzt, im Sinne der Architektur. Das heißt, ich glaube, dass einfach immer noch sehr viele Dinge gebaut werden, besseren Wissens und Gewissens, weil man einfach sich die 200.000, 300.000 Euro sparen will, die vielleicht eine aufwendigere oder gestalterische Geschichte in der Richtung irgendwie benötigt hätten. Und die andere Geschichte hat ganz simpel und einfach damit was zu tun, dass wir halt sehr stumpf sind zu dem Thema, dass wir wirklich keine Sprache dafür haben und dass wir auch ganz schwer damit umgehen können. Es hat, glaube ich, von der Hildegard Westerkamp vor vielen, vielen Jahren einmal diesen wunderbaren Satz gegeben, wo sie sagt, in dem Moment, wo sozusagen der Mensch ein aufmerksamer Zuhörer wird, wird er sozusagen jemand werden, der nach Qualitäten ausschaut, halt im Klaren. Und ich glaube, dass das ganz simpel einfach die Geschichte ist. Und das andere, was wir natürlich nicht unterschätzen dürfen, ist das, dass die Welt natürlich, wir lassen jetzt die ganze Zeit ein bisschen dieses Mediale draußen. Ja? Und wir sind einfach total delokalisiert in unglaublich vielen täglichen Lebensabschnitten, sage ich mal, wenn ich im Handy bin, was auch immer. Und ich glaube, dass für mich, was mich persönlich so sehr an dieser ganzen auditiven Diskussion interessiert, ist das, dass ich glaube, dass wir schon längst in so einem Diskurs sind zwischen virtueller Raum und Realraum. Und dass im Auditiven einfach eine unglaubliche Dimension noch drinnen schlummert, wie wir sozusagen unsere sozialen und ökonomischen Interaktionen anders vielleicht organisieren könnten. Aber der andere Grund, glaube ich, liegt auch noch darin, dass wir, glaube ich, aus einer Kultur kommen, die halt sehr von diesem gestalterischen Macherprinzip ausgeht, die zum Beispiel Probleme an einen Politiker irgendwie delegiert und alle spannenden Dinge, die ich so zurzeit auf der Welt mitkriege, sind ja eigentlich mehr in diesem Grauraum zwischen formell und informell. Das heißt, überall dort, wo sie sozusagen Dinge, wo zum Beispiel irgendwelche Teile einer Stadtcommunity auf einmal irgendwie Verantwortung über einen Raum übernehmen, den Raum auf einmal anders bespielen und auf einmal alle die Dinge, wie sie das organisieren, auf einmal das Auditive auch irgendwie ein Thema wird. Und sonst, glaube ich, wird das so sein wie mit dem Zähneputzen. Es wird einfach irrsinnig lang dauern, bis die Gesellschaft einfach merkt, dass es einen Sinn macht, das zu tun, weil dann fallen einem weniger die Zähne aus, dass vielleicht einmal sowas wie akustische Höflichkeit oder ein Bewusstsein in der Richtung sich entwickelt, weil es einfach unsere Sinne halt einfach irgendwie verändert. Und das, was wir aus der Neurologie, glaube ich, so gut mitkriegen in den letzten Jahren, ist ja das, dass das, was uns als Mensch in unserer Lebenszeit am allermeisten gesteuert, ist die unbewusste Wahrnehmung. Und das heißt, desto mehr wir uns sozusagen auf die Fähigkeit des Gehirns einschießen, wegzuhören, bestimmte Dinge nicht aufzunehmen, komplett immer fokussiert auf bestimmte Dinge zu sein, den Raum an sich nicht wahrzunehmen, desto schwerer wird es uns erfallen, sozusagen emotionale Beziehungen zu diesen Dingen wieder aufzubauen. Und von daher gesehen glaube ich einfach, dass das erstens einmal ein irrsinnig langsames Thema ist und dass das eigentlich erst am Anfang ist.
Aber wie kommt man dazu, dass, wenn man zum Beispiel es vergleicht mit der Umrundung einer Straßenecke, wenn man da recht eng innen geht oder weit draußen, es passiert dann kaum, dass dann jemand anrempelt. Natürlich jemand in der U-Bahn, wenn jemand den iPod oder wie auch immer ein Zuspielgerät aufhat und er dreht sich mit seinem Rucksack oder ihren Rucksack um, dann wäre ich angerempelt, der hat ja keine Ahnung und kann ja nicht wissen, wo er da ist, weil er ja sein ganzes Organ abgedreht hat. Aber wie bringt man die Menschen dazu, uns, dass man vielleicht auf sowas achten könnte, was du jetzt angesprochen hast, diese Forderung fast schon, die du formuliert hast?
Ja, ich glaube, mein natürliches Mosaiksteinchen machen Veranstaltungen wie dieses. Ich glaube, es hat wirklich was damit zu tun, dass man sich sozusagen selbst in die Gänge bringt auf dem Gebiet. Ich meine, du hast jetzt erst gerade angesprochen, Lärmthema und alle diese Sachen sind ja wirklich so extrem ambivalent. Ich meine, es wird heute vielleicht nicht so rezipiert, aber für mich war zum Beispiel schon ein riesiges Aha-Moment in die 70er Jahre, dass natürlich die Power von Rockmusik absolut was mit Lautstärke zu tun hat. Wie soll man sagen, es gibt ja so viele Dinge, da werden einfach gewisse Attribute, werden dann wieder vergessen, die eigentlich dabei sind. Das heißt, wir Klang oder Schallwellen, wie es der Peter zuerst gesagt hat, sind ja auch grundsätzlich was Energetisierendes. Ich meine, die machen ja bestimmte Dinge mit uns. Ich glaube, dass der Klang grundsätzlich viel mehr psychotropisch zum Sehen ist, im Sinne dessen, dass einfach bestimmte Art von Klangsituationen unsere Wahrnehmung auch wieder mitgestalten etc. Aber ich glaube, das ist einfach ein Thema, da muss man Lust drauf kriegen.
Ich denke auch, das hat sehr viel mit Bewusstseinsschulung zu tun. Eine kleine Anekdote, die mir des Öfteren passiert, wenn ich wie so oft Bahn fahre und mir gerade heute wieder vor, ich setze mich oft ins Ruheabteil, um eben in Ruhe lesen und arbeiten zu können und spreche dann auch gerne Menschen an, die halt laut telefonieren oder sich laut unterhalten und musste mich da gerade heute fast der Lächerlichkeit preisgeben, weil zwei ältere Herren das absolut überhaupt gar nicht einsahen, dass ich nur freundlich auf dieses Zeichen hinwies und nur dachte, wie ist die jetzt drauf? Und ich war natürlich in Vorbereitung auf diesen Abend irgendwie besonders mit dem Hören befasst und merkte nur einfach, da ist zum Teil gar kein Bewusstsein und der Zug ist so lang, man kann sich wirklich überall hinbegeben und sich auch lauthals unterhalten und telefonieren. Aber das hat ganz viel mit Bewusstsein zu tun. Was das baulich-räumliche anbetrifft, um vielleicht darauf noch kurz einzugehen, das ist vielfältig natürlich eine Diskussion, die auch negativ geführt wird. Weil, und das merke ich selber im Planungsprozess, es immer darum geht, etwas zu vermeiden oder auszugrenzen. Also wir sprechen ja auch, die Sprache macht das oft so deutlich, wir sprechen zum Beispiel von Schallschutz. Also positiv belegte Worte in der Planungsphase gibt es in dem Sinne eigentlich nicht, sondern es geht darum, auszugrenzen. Es werden Zahlen in Dezibel angegeben, wie viel durch darf, wie viel im Raum selbst ertönen darf und so weiter. Also und das ist so eine Ausgrenzung und nicht, was soll sein, es sei denn, man arbeitet dann an Räumen, die explizit für Konzerte gedacht sind oder so. Aber es ist negativ und hat nicht primär den positiven Duktus.
Geräusch ist auch Macht. Wenn es Statements, Fragen, Beiträge aus dem Publikum auch gibt, es gibt auch ein Stangenmikrofon, nicht nur wir wollen lauter sein. Natürlich ist diese Diskussion Macht, das ist ja auch wesentlich. Also ist es eine elitäre Forderung zu sagen, setz jetzt bitte mal leise, weil hier bin ich?
Nein, die halte
ich. Oder ist es Menschenrecht?
Ja, ich halte die nicht für elitär, weil es ja, irgendjemand ist ja sogar auf die Idee gekommen, das vorzusehen. Also das ist ja jetzt nicht etwas, was eine einzelne Person, die dort fährt und ihre Ruhe haben will, für sich in Anspruch nimmt und behauptet, sondern es scheint, und ich weiß es von mir selber, es scheint dieses Bedürfnis zu geben, dass man auf einer langen Reise auch einfach eine Phase der Ruhe hat und das Recht darauf hat. Das finde ich eigentlich etwas durchaus Selbstverständliches.
In London habe ich gesehen, dass es funktioniert mit den Stickern, die Leute hören auf zu telefonieren. Wäre das ein Teil der Akustikstadt der Zukunft, die wir uns wünschen würden? Das ist jetzt so die Abschlussrunde an alle gestellt. Ja. Was ist die Stadt der Zukunft, was das Auditive betrifft?
Was diese individuelle Forderung betrifft, bin ich sehr skeptisch, weil das Hören, also über, oder alle drei Ohrensinne, Gleichgewicht, Orientierung und Hören, ja logischerweise hauptsächlich unbewusst funktionieren. Und die Diskussion in dieser Richtung geht ein bisschen in die Antike zurück. Nicht? Und es drückt sich ja auch der Zugang des Menschen ja in so Sprichwörtern aus. Wenn jemand Visionen hat, dann wird er als großer Führer gefeiert vielleicht, außer bei Franitzky, der sagte, dass man einen Arzt braucht, wenn man Visionen hat. Aber wenn sie Stimmen hören, dann sind sie reif für die Klapsmühle. Nicht? Also das ist schon der Unterschied zwischen visuellen Eindrücken und akustischen Eindrücken da. Ich glaube, dass einfach dass wir was brauchen wie zum Beginn der Industrialisierung im Bereich der Hygiene. Wenn man sich vorstellt, wie die Bevölkerung in die Städte gezogen ist, um Arbeit zu finden, dann haben sie die Gewohnheiten des Landes mitgebracht und haben den Nachttopf auf die Straßen geworfen und haben sich dann gewundert, warum sie mit 25 sterben. Und jetzt haben wir also eine ähnliche historische Situation. Denkt man an die Baumaterialien. Wenn wir heute bauen, gibt es fast kein oder darüber hinaus, auch beim Einrichten, fast kein Baumaterial mehr, das nicht schallhart ist. Selbst Holz ist also industriell gefertigte Oberfläche. Wir haben also alle Dinge, die wir im Bauprozess bewegen können, verhalten sich heute ganz anders als vor 20 Jahren. Und wir haben aber keine entsprechende Veränderung des Verhaltens und des Planungsprozesses. Also ich glaube, dass viel mehr so strukturelle Prozesse notwendig sind, um wieder eine Verbesserung der akustischen Verhältnisse herbeizuführen, wobei ich kein Kulturpessimist bin. Ich glaube nicht, dass es irgendwann eine Zeit gegeben hat, die besser war in dieser Hinsicht.
Herr Graf, Ihr Plädoyer für eine akustik-auditive Stadt der Zukunft, wie könnte das lauten?
Nochmal ein Plädoyer?
Wie könnte sie aussehen?
Also ich denke, sie könnte und...
Hören. Wie könnte sie aushören?
Ja, wie könnte sie aushören, genau. Das ist schon die Sprache, sagt es. Ja, ich denke und hoffe, dass es so kommt, dass man in der Lage ist, stärker wieder zu differenzieren und nicht dieses Gleichmachende hat. Und das finde ich übrigens einen spannenden Punkt historisch betrachtet, weil du sagst, es wäre immer so gewesen, diese Problematik, dass es zu laut oder zu gleich, zu schwammig wäre. Wenn ich, und wir sind nur gerade in Wien, da darf ich das auch sagen, wenn man den Mann ohne Eigenschaften liest im Eingangskapitel, wo Musil sagt, den Klang der Stadt beschreibt und sagt, ein Mensch, der nach Jahren mit geschlossenen Augen das hören würde, der wüsste genau, wo er sich befindet. Ist das nicht etwas extrem Spezifisches, eben das Wiedererkennen? Und da würde ich denken, nicht, dass ich dahin wieder zurück wolle, aber und Pferdegetrappel irgendwo wieder einbringen wollte, aber Dinge zu differenzieren und in der Lage zu sein, sie wiederzuerkennen und spezifisch zu machen und unterscheiden zu können, ob ich in dieser oder jener Stadt bin, das finde ich eigentlich schon ein erstrebenswertes Plädoyer.
Okay. Neven, ich möchte vielleicht nur ganz kurz an dieses Schlussplädoyer anhängen, dass wenn ich rausgehe auf die Straße in der Stadt und es ist vielleicht laut, hektisch oder was auch immer, das, was mich da draußen umgibt, ist ja im Prinzip bei meiner Kultur. Das heißt, das, was ich da draußen höre, das ist ja sozusagen die Kultur, in der ich lebe. Und ich glaube, man kann es einfach von dem nicht trennen. Und ein sehr simples Beispiel für mich ist einfach, dass ich kann einfach ganz schwer zu Hause sitzen und in meinem Laptop irgendwie bei Amazon ein Buch bestellen und mich am nächsten Tag wohnen, dass ein LKW durch die Landschaft fährt. Das heißt, wir haben uns einfach irgendwie in einer, oder gezwungenermaßen, sage ich jetzt einmal, sind wir einfach in einer Situation, die halt nicht nur global ist, sondern die einfach immer territorial, exterritorial ist. Und das, was mich einfach an diesem Thema Stadtklang einfach so sehr interessiert, ist, dass ich sehr wohl glaube, so wie es in der Renaissance gelungen ist, mit dem Begriff der Perspektive, sich sozusagen ein gesellschaftliches Tool zu bauen, mit dem man einfach solche Objekte und Dinge einfach in Raum ordnen kann, indem man sozusagen, oder visuelle Raum einfach diskutierbar wird. So glaube ich, liegt einfach auch in unserer auditiven Umgebung eine unglaubliche Information drinnen. Und diese Information können wir aber, glaube ich, einfach nur dann uns irgendwie holen oder in die reinbringen, wenn wir uns dafür wirklich zum Interessieren anfangen und uns sozusagen in eine andere Art von Wahrnehmung reinbegeben oder das einfach im Wahrsinn des Wortes üben, in der Praxis kommen. Das heißt, ich bin einfach, ich glaube, in dem Moment, wo das Interesse für dieses Thema steigt, werden sich da ganz automatisch Dinge zum Desynchronisieren oder anders zu organisieren beginnen.
Sehe ich genauso. Ich würde ganz gerne das Wort von der Differenzierung aufgreifen, das du gesagt hast. Ich möchte aber eine Gruppe sozusagen doch nicht ganz aus der Verantwortung nehmen. Das sind die Produzenten oder sagen wir mal generell, wir müssen ja auch von technischen Entwicklungen und was macht das Geräusch in erster Linie. Wir reden jetzt nicht von Stimmen oder so, die wir als belästigend oder als unangenehm empfinden, sondern es geht ja um Geräte, um Maschinen, die wir hier auch im Auge haben oder im Ohr haben. Und da würde ich mir wünschen, diese Differenzierung auch zu bemerken. Dass also da auch, wenn, reden wir jetzt vom Handy oder welchen Gerät noch immer, dass da auch klar ist, dass es bestimmte Regeln des Umgangs damit gibt und die nicht, also uns wird ja quasi von der Industrie suggeriert, das Handy ist jederzeit zu verwenden und das ist ja das Tolle dran. Und was wir jetzt machen, ist, rudern wir jetzt zurück und sagen wir doch nicht immer lieber da ausschalten. Im Kino haben wir schon mühsam gelernt, in der Messe von mir als bei der Kirche traut es eher keiner mehr und bei Diskussionen passiert es jetzt auch nicht mehr. Also sehr langsamer Fit-Roll-Prozess, den wir da machen. Und das würde ich mir wünschen, dass das von vornherein schon überhaupt mit bedacht wird und überhaupt mit kommuniziert wird, so wie man es jetzt auch banales Beispiel schon bei Waschmaschinen haben, ja, wo es unterschiedliche Dezibel- und Geräuschangaben gibt und Geschirrspülern, also immer mehr Haushaltsgeräte das auch haben. Und wenn das schon auf der Verpackung draufsteht und hier schon da auch eine Bewusstseinsbildung erfolgt ist, glaube ich, wären wir auch schon einen guten Schritt weiter. Weil wir nur als Konsumenten, glaube ich, das sind wir immer wieder einen Schritt hinten nach. Die Differenzierung, glaube ich, muss auf möglichst vielen Ebenen passieren.
Wie gut durch Holz gemeinte Lärm ist das Geräusch der anderen. Danke fürs Zuhören. Um 0.08 Uhr sind Uta Graf und ich auch im Ö1 Nachtquartier heute zu hören, zum selben Thema Stadthören. Morgen gibt es einen Soundwalk und jetzt im Anschluss nach einer kurzen Pause wird Sam Auinger eine Soundlecture, kurze Einführung zu seinem Stück Sounds of My Sketchbook, Bonn 2010 geben und dann hören wir das Stück. Pause. Danke. Danke fürs Zurückkommen. Anscheinend hätte es ein Begehren gegeben nach einer Diskussion. Ich habe kein zweites Mal gefragt, ob jemand reden mag. Ich hoffe, die Diskussion findet im Anschluss weiter im Radiocafé statt. Sounds from a Sketchbook, Bonn 2010, ein Stück von Sam Auinger, produziert für das Ö1 Kunstradio in 5.1 Dolby Digital. Das heißt, am besten setzt man sich in die Mitte des Raumes, sofern noch Plätze frei ist. Man hat das beste Klangerlebnis. Eine kurze Einführung von dir wäre schön in das Stück, damit wir erfahren, nochmal für was beauftragt und was war das Ziel. Danke dir.
Hörst du mich? Ja, wunderbar. Ja, danke kurz. Ich möchte vielleicht ganz kurz zuerst was zu dem Radiostück, dass das jetzt mit dieser Geschichte, was ich jetzt kurz versucht zu erzählen, nicht zu sehr durcheinander geht. Das Radiostück beschäftigt sich, hat einen programmatischen Titel gehabt. Ich mache immer wieder so Stücke, wo ich einfach sozusagen aus meinen Arbeitsbuchmaterialien so ein Stück zusammenfasse. Ich habe mich im 2010 halt einfach mit der Stadt Bonn beschäftigt, war heuer bei der Ars Electronica mit einem großen Projekt, habe mich auch in diesem Projekt mit Städten an sich beschäftigt und habe eigentlich dann ein Stück gemacht, wo ich mit einem Ambisonic-Mikrofon in Bonn verschiedene städtische Situationen aufgenommen habe und habe das dann konterkariert in dem Stück mit anderen städtischen Situationen, Grand Central New York, Sie werden Indien hören, Sie werden auch bestimmte andere Sachen hören. Aber da ist es eigentlich, im Stück geht es dann eigentlich darum, dass mir einfach diese verschiedenen Raumformen, diese verschiedenen Rhythmen und Zusammenhänge interessiert haben. Aber vielleicht ganz, ganz kurz einmal zu Bonn. Wenn man nach Bonn kommt, Bonn ist ja nicht so groß, ist ungefähr so groß wie Linz, sage ich jetzt mal, so 200.000 Einwohner, ist man dann gleich ganz schnell einmal sehr verblüfft. Dieser Mittelstrich hier soll sozusagen diesen Rhein symbolisieren, dass man eigentlich, ich dachte mir dann, ich bin in Berlin, weil das Erste, was ich von den Bonnern gefragt wurde, auf was für Seite des Rheins bin ich sozusagen. Das heißt, es gibt einmal in dieser Stadt einmal eine ganz klare Zweiteilung, zwischen auf welcher Seite man vom Rhein lebt. Dann stellt man fest, dass im Zuge dieser Bundeshauptstadt hat es einfach eine riesige Eingemeindung gegeben und eigentlich besteht Bonn aus 4 Städten und diese 4 Städte bestehen wieder aus verschiedenen Dörfern, die sich da alle irgendwie gelistet sehen. Und eigentlich hat man es mit einer unglaublichen Kleinteiligkeit zu tun, die, sage ich jetzt einmal, wenn man sich länger mit einer Stadt beschäftigt und mein Vorhaben hat eigentlich so ausgesehen am Anfang, dass ich mir gedacht habe, wenn ich wirklich ein halbes Jahr Zeit habe, dann möchte ich mich einfach einmal so struktureller damit beschäftigen, was sind transitorische Räume, was sind symbolische Räume, wie werden eigentlich öffentliche Räume genutzt etc., wie sind die Verkehrsstränge und so weiter. Und da kommt man natürlich dann ganz schnell drauf, dass eigentlich diese Identitäten, die es einfach dort gibt, sehr, sehr viel natürlich mit historischen Zusammenhängen zu tun haben. Wer von Ihnen Bonn kennt, wird wissen, dass eine der ganz wenigen Städte am Rhein ist, das eigentlich wirklich geschafft hat, durch bauliche Maßnahmen, unter anderem auch durch die Bundeshauptstadt, eigentlich nicht mehr am Rhein zu leben. Das heißt, wenn man in der Stadt ist, merkt man von Rhein so viel wie gar nichts. Es gibt außer einer langen Promenade, gibt es eigentlich nichts, was sozusagen Leben am Rhein irgendwie möglich macht. obwohl die Stadt historisch gesehen, es ist eine dieser historischen Städte Europas, so wie Salzburg, sage ich mal, die eine 2000-jährige Geschichte hat, die sozusagen als ein römisches Vor- oder, weiß ich nicht, wie man die Römer gesagt hat, das haben wir, glaube ich, anders genannt, Kastell, genau, ein römisches Kastell begonnen hat, die dann immer wieder diverse Höhepunkte in ihrer Geschichte erlebt hat und dann halt der letzte Höhepunkt im 20. Jahrhundert war sozusagen die Bundeshauptstadt. Die Bundeshauptstadt hat städtebaulich deswegen sehr viele Probleme mit sich gebracht, weil eigentlich alle Gründe entlang des Rheins, sage ich jetzt einmal, für Ministerien und sonstigen Bauten irgendwie benutzt worden sind und die alle mit Stacheldraht und sonstigen Aussperrungsmechanismen irgendwie versehen sind und damit sozusagen keine Fläche für den Rhein überblieben ist. Wenn man jetzt in Bonn ankommt, kommt man an einen Ort an, der zu dem Zeitpunkt, wo ich noch dort war, von den Bonnern liebevoll das Bonner Loch genannt wurde. Das ist ein Bauvorhaben, das man irgendwie in den 70er, 80er Jahren einmal begonnen hat. Man wollte dann da irgendwie drüber. Das heißt, dahinter dieses Gebäude ist eigentlich der Hauptbahnhof. Und das Erste, was man dann sozusagen betritt, man kommt irgendwie in diesen Raum, der städtisch, sage ich jetzt einmal, unglaublich problematisch ist, wo man sich gerade ein halbes Jahr vor meinem Antritt des Stadtklangkünstler begonnen hat, die ganzen Alkoholszene da rauszubringen. Aber eigentlich ist es im Endeffekt ein unglaublich toter Raum ist und war. Und vielleicht noch eine zweite Ansicht. Dann, was vielleicht auch noch sehr interessant ist an dieser Stadt, wie sich die Topografie für diese Stadt und damit auch klanglich verändert hat, das kann man ein bisschen an dieser Karte erkennen. Das, was eigentlich die Stadt am meisten im heutigen Erscheinungsbild geformt hat, ist auf der einen Seite sozusagen die ganzen baulichen Maßnahmen, die man mit diesen Schuttmengen nach dem Zweiten Weltkrieg gemacht hat. Das ist sozusagen die letzte Phase gewesen. Man hat die Stadt irgendwie komplett, die ganze innere Stadt verändert. Es gibt eine Art von Hügeligkeit, die man so gar nicht erkennen würde, wo man glaubt, das ist alles flach, aber im Endeffekt gibt es wirklich sozusagen eigentlich gewisse Terrassen in der Stadt. Und das andere ist, sind halt einfach sozusagen die ganzen Rhein-Nebenflüsse, die sich heute eher in so alten Straßenzügen irgendwie darstellen. Ja, hier kann man zum Beispiel nur einen Teil dieser alten Stadtmauer erkennen, wo dann sozusagen eine nächste Schicht irgendwie wieder draufgebaut worden ist. Das ist insofern eine ganz wunderbare Geschichte, deswegen möchte ich jetzt da kurz rausstellen. Das ist eine Skulptur vom amerikanischen Künstler Mark Di Sovero. Und die meiner Meinung nach eine der wunderbarsten Klangskulpturen ist. Ich weiß jetzt von seinen Assistenten, dass das sicher nicht intendiert war, aber sie ist wirklich, und zwar, wenn Sie sich vorstellen, wenn Sie hier entlang wandern und Sie stehen hier unter der Skulptur und Sie sind so langsam unterwegs, dass Sie vielleicht feine Unterschiede wahrnehmen können, dann passiert auf einmal dieser Moment, dass auf einmal der Wasserklang über Ihnen im Himmel ist. Und was da passiert, ist einfach das, Sie sehen, Sie haben da so eine Takemauer, der Fluss ist sozusagen eigentlich 2 Meter unter Ihnen. Die ganzen hohen Frequenzen werden sozusagen durch den Klangschatten, durch diese Mauer ausreflektiert. Dieser 50 cm breite Träger, 6 Meter über Ihnen, bildet aber genügend Reflexion, dass wenn Sie darunter stehen, immer einen Punkt finden, wo auf einmal das Wasser über Ihnen ist. Und das Interessante an dieser Skulptur für mich liegt daran, dass Sie das natürlich ununterbrochen, dieser Punkt, das ist ungefähr groß 1,5 Quadratmeter, wo das passiert, der wandert. Das heißt, das hängt davon ab, nach dem Wasserstand, Jahreszeit, Wind, Regen, was auch immer. Das heißt, das ist eigentlich für mich wirklich eine der wunderbarsten Sachen, die ich dort gefunden habe, die ja heute sogar von Stadtführern irgendwie begangen wird, sage ich jetzt einmal. Eine andere Geschichte, die ich auch total interessant gefunden habe, die Menschen auch sehr verblüfft, wenn sie darauf achten. Sie sehen hier von der ältesten römischen Kapelle, die einfach 150 nach Christus gebaut wurde, sind sozusagen nur mehr diese rudimentären Außenmauern, vielleicht nachgebaut, weiß ich nicht, ungefähr in einer Höhe von 80 cm. Und sie sind rundherum in einer Siedlung, die dort genannt wird, die schiefe Siedlung. Das sehen Sie auf dem Foto sehr schwer, aber die Gebäude, die Wohnbauten, die dort gemacht worden sind, sind in so Stufen gemacht, sind leicht außerhalb des Winkels. Und sie haben eigentlich einen unglaublich tollen akustischen Innenraum, wo sie diese typischen Reflexionen von parallelen Gebäuden nicht haben. Wenn Sie in dieser Ruine, sage ich mal, in diese Anmutung einer Ruine reinspazieren und Sie unterhalten Sie mit jemandem, sind Sie insofern total verblüfft, weil Sie ganz, ganz klar einen Raum hören. Das heißt, wir sind so ausgerichtet, dass wir sozusagen die meisten Reflexionen, die wir im täglichen Leben eigentlich erleben, kommen eigentlich über den Boden. Und wir brauchen eigentlich ganz, ganz wenig gebaute Fläche, damit sie sozusagen so viel andere, neue, andere Akustik ergibt, dass wir sozusagen ein Raumgefühl erzeugen können. Und das ist was, was man das einmal bewusst wahrnimmt, ist das eigentlich wirklich sehr verblüffend, weil es stimmt überhaupt nicht mit der visuellen Anmutung zusammen, dass darin eigentlich ein anderer akustischer Raum ist. Was vielleicht auch noch interessant ist an diesem ganzen Bonn- und Rheingebiet, ich weiß nicht, ob Sie das wissen, Bonn liegt sozusagen an der Schnittgrenze zum Mittelrhein. Der Mittelrhein ist sozusagen dieser mythologische Rhein. Auf der gegenüberliegenden Seite ist das Siebengebirge da. Sie haben dort den Drachenfelsen. Hitler war zum Beispiel dort 140 Mal in Bonn und hat dort sozusagen über die Nibelungen meditiert. Und es war so eine Gewohnheit im 19. Jahrhundert der reichen Fabrikanten, dass man sich Arboretums angelegt hat. Man hat sich sozusagen am Rang des Rheins irgendwo verwildert. Es ist irgendwie der Park Kastanien, was heute zum UNO-Gebiet gehört. Und es gibt eine Unzahl von Arboretums, das insofern klanglich sehr interessant ist, weil diese Arboretums natürlich eine andere Vielfalt von Vogelwelten etc. mit sich bringen. Und unter anderem habe ich mich in Bonn die ganze Zeit gewundert, warum ich so einen ganz komischen Vogel höre, der überhaupt nicht dahergehört. Und es hat sich dann rausgestellt, Sie sehen vielleicht da in dem Bild so einen grünen Papagei. Und das ist ein Neozoon. Ein Neozoon ist im Prinzip ein Tierart, die ist einfach aus dem Kölner Zoo in den 70er Jahren entfleucht und findet aber dort so viele Edelkastanien und so viele spezielle Bäume, dass die einfach dort überleben können. Und der Vogel klingt so. Ist im Prinzip kein typischer Vogel für uns. Und dann habe ich natürlich versucht, alle Besonderheiten, die ich in akustischer Natur gefunden habe, wo man ganz, ganz klar spezielle Effekte oder sonstige Dinge findet, einfach für mich selbst einmal zu dokumentieren und aufzuzeigen. Und eins der wahnsinnigsten Gebäude in der Richtung ist diese Adenauer Brücke, die über den Rhein geht, die einfach eine unglaubliche Vielzahl von Effekte, aber am extremsten ein Shatterhall, sage ich jetzt einmal, ein Shatter-Echo irgendwie darstellt, das man einfach, wenn man nur mit zwei, in dem Fall habe ich glaube ich mit zwei Schlapfen zusammengeschlagen. Die Aufnahmen haben wir wirklich nur in dokumentarischen Szenen. Was aber darin gegangen ist, es hat mich einfach wirklich gefreut, dass ich in dem halben Jahr dann irgendwie immer mehr Menschen dann, es ist ein bisschen publik, wo ich meine ganze Forschung dort eigentlich immer erlebt habe, die dort sozusagen diese Brücke selbstspielerisch erforschen. Und sie sehen dahinter zwar so Campingwagen. Und das, was mich auch sehr fasziniert hat, das waren zwei kleine Buben, die waren vielleicht 9, 10 Jahre alt. Die haben einen riesen Spaß daran gehabt, sich richtig mächtig und groß zu fühlen, bei den Türen zuzuknallen. Was vielleicht da ein bisschen was über Klang und über Akustik aussagt, ich erlebe das in Berlin immer wieder, dass, sage ich mal, so eine junge Gruppe in so einem Straßenzug das einfach schon sehr liebt, ein bisschen zu lärmen, weil sie klingen einfach unglaublich groß und mächtig. Ja, das ist eine andere typische Geschichte. Es gibt natürlich im Rhein so einen typischen Sing-Sang, den man einfach am Markt erleben kann. Vielleicht nur ein kleines Beispiel. Aber über das brauchen wir uns jetzt gar nicht zu genau auslassen. Es geht eigentlich darum, dass man natürlich, wenn man sich genauer mit einem Ort auseinandersetzt und nur so diesen Zwei-Tages-Trip macht, natürlich auch diese ganzen Eigenheiten alle feststellt, dass es einfach sprachliche Natureigenheiten gibt, dass es einfach Regionalitäten gibt, die dann einfach sie nur offenbaren, wenn man sich einfach länger damit auseinandersetzt. Das ist auch ein anderes interessantes Phänomen, das ich so ausgeprägt fast als einen interessanten Tram-Track noch nie gehört habe. Das ist aber eigentlich ein sehr gutes Beispiel dafür, wie sehr halt einfach Klang was über Wirkungszusammenhänge erzählt. Das ist halt einfach die Schnittstelle der Brücke zum Festland. Das ist einfach aufgrund ihrer Bauart, ergibt sich halt einfach das, dass an dieser Nahtstelle einfach diese ganze Konstruktion selber zu einem Resonator wird und einfach durch dieses Abschlagen der Autoreifen drüber sich einfach dieser Dreck einfach da ergibt. Ein anderes Phänomen, wie sie jetzt in Österreich nicht wirklich quälen mit Kirchenglocken, aber vielleicht ganz kurz, ist das, dass Sie normalerweise, wenn Sie genau hören, wenn Sie in der Nähe von einer Kirche stehen, dann stellen Sie eigentlich fest, dass, wenn man auf eine Glocke hört, dass dann eigentlich gewisse Obertöne der Glocke sich einfach einschwingen und dann so einen konstanten stehenden Ton machen. Was da in Bonn interessant ist, ist, dass dieser ganze kopierte Münsterblatt einfach keine wirkliche schachtelförmige Bebauung hat, sondern so eigentlich relativ ein unförmiger Platz ist, und aber das akustisch zur Folge hat, dass sich diese Kirchenglocken komplett einschwingt dort. Und man hört das dann in diesem ganzen riesigen Fußgängerzonen.